Radio SRF.
SRF 4 News, der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Am Mikrofon Eric Facon. Am 24. August 1963 wurde angepfiffen zum ersten Spieltag der ersten deutschen Bundesliga. Ein historischer Moment in der Geschichte des deutschen Fußballs und sicherlich auch für Fußballanhänger in der Schweiz, die gerne zuschauen bei dem, was sich da in Deutschland fußballerisch tut. Ein Jubiläum wirft Schatten, es wird viel geschrieben, publiziert und diskutiert über die Bundesliga. Und unter den vielen Veröffentlichungen sticht eine heraus. Das Buch samstags um 3:30 geschrieben hat es der Historiker Nils Havemann. Und er ist nun zu Gast in dieser halben Stunde. Herzlich willkommen, Herr Havemann.
Guten Tag, Herr Facon.
Pünktlich zum 50. Jubiläum der obersten deutschen Spielklasse scheint die Bundesliga auf ihrem absoluten Zenit zu stehen. Ein Champions-League-Final, das unter deutschen Mannschaften ausgetragen wurde, ein Meister 2012-2013, nämlich Bayern München, der absolut unbezwingbar erscheint und der vor allem auch finanziell gesehen sehr gesund dasteht. Kurz, die Bundesliga als Erfolgsmodell, aber genau das, Herr Havemann, nämlich ein Erfolgsmodell, das war sie nicht immer.
Nein, gewiss nicht. Die Bundesliga erlebt in ihrer nunmehr 50-jährigen Geschichte zahllose Krisen. Einige dieser Krisen wurden von der Öffentlichkeit gar nicht wahrgenommen. Zum Beispiel jene, die schon wenige Jahre nach ihrer Gründung, etwa Mitte der 60er Jahre, ausbrach, als die Bundesliga mehr und mehr zu einer staatlichen Einrichtung werden musste. Andere Krisen, wie jene zum Beispiel nach Aufdeckung von Spielmanipulation im Jahre 1971, dauerten nur recht kurz. Dann wiederum gab es wirklich existenzielle Krisen, wie in den 80er Jahren, als die Bundesliga einen enormen Popularitätsverlust hinnehmen musste. All dies zeigt, dass der heutige Erfolg der Bundesliga keineswegs selbstverständlich war.
Wenn ich etwas aufgreifen darf, Sie sagen quasi eine staatliche Institution. Worauf bezieht sich denn das?
Das lag daran, dass die Bundesliga Mitte der 60er Jahre erhebliche finanzielle Schwierigkeiten hatte und durch staatliche Subventionen aufgefangen werden musste, damit sie überhaupt überlebensfähig blieb.
Nun denn, vor der Gründung, das war 1962, wurde das beschlossen und dann 1963 wurde das Ganze dann umgesetzt zu dieser ersten deutschen Bundesliga. Da gab es auch bereits einige Skepsis. Warum denn eigentlich? Also wenn wir jetzt mal vielleicht beim Wirtschaftlichen anfangen wollen.
Also wirtschaftlich war die Gründung der Bundesliga doch ein gewisses Wagnis. Denn bevor der erste Spieltag angepfiffen werden konnte, galt es, eine Menge steuerrechtlicher Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Vor allem ging es darum, das Privileg der Gemeinnützigkeit für den deutschen Berufsfußball zu erhalten. Das deutsche Steuerrecht war und ist auch heute noch derart absurd, dass der Gesetzgeber damals sagte, dass die Vereine nur in den Genuss der steuerlich privilegierten Gemeinnützigkeit kommen dürften, wenn es keine Profispieler gab. Das Ergebnis dieser Bestimmung waren teilweise unglaubliche Rechtskonstruktionen. So durften beispielsweise die Spieler der Bundesliga nicht Mitglied des Vereins sein, für den sie aufliefen. Und sie durften auch ja nicht als Berufsspieler bezeichnet werden, obwohl sie es in der Realität längst waren.
Eben, das wollte ich gerade fragen. Die waren tatsächlich schon längere Zeit Profis.
Die waren schon im Grunde schon Anfang der 20er Jahre zu Profis geworden, nur es wurde halt in jener Zeit kaschiert, weil der deutsche Fußball, weil die Vereine großen Wert drauf legten, ihr Gemeinnützigkeitsprivileg zu erhalten, was mit erheblichen steuerlichen Privilegien verbunden war.
Also blenden wir nochmal zurück ins Jahr 1963, Herr Havemann. Es gab Skepsis, habe ich gesagt, wirtschaftlich wissen wir jetzt warum, aber sportlich gab es auch einige Bedenken. Warum denn das?
Naja, zunächst war natürlich die Gründung der Bundesliga mit einem gewissen sportlichen Optimismus schon begleitet. Viele Fußballexperten glaubten, dass sie zu einer Steigerung der deutschen Spielstärke führen würde. Man muss wissen, dass es vor der Gründung der Bundesliga 1963 keine einheitliche Spielklasse in der Bundesrepublik gab. Dies führte beim Kampf um die deutsche Meisterschaft dazu, dass Begegnungen zwischen den spielstärksten Mannschaften in der Bundesrepublik nur selten stattfanden. Dadurch drohte der bundesdeutsche Fußball Anfang der 60er Jahre den Anschluss an andere Fußballnationen wie Spanien, Italien oder England zu verlieren, die ja schon lange zuvor eine nationale Liga eingeführt hatten.
Sprechen wir mal über Ihr Buch, Herr Havemann. Ich habe es eingangs gesagt, dieses Buch, das unterscheidet sich von anderen Publikationen, die man so finden kann über dieses Jubiläum, 50 Jahre Bundesliga. Es unterscheidet sich vor allem darum, weil es hierin kaum Fußballresultate gibt oder kaum Spielberichte. Es ist quasi wie ein Fußballbuch ohne Fußball, wenn man es salopp sagen will. Dafür gehen Sie die Geschichte der Bundesliga tatsächlich mit dem Auge eines Historikers an, also mit einem wissenschaftlichen Auge. Und dabei entwerfen Sie ein Geschichts- und Gesellschaftsbild und wenn man so will auch ein Mentalitätsabbild oder Porträt der deutschen Gesellschaft, inklusive eben einem halben Jahrhundert Wirtschaftsgeschichte. Nun die Frage, taugt denn der Fußball wirklich zum Spiegel der Gesellschaft?
Nein und ja, der Fußball als Spiegel der Gesellschaft ist ja immer wieder eine gern benutzte Wendung. Aber wie bei allen Verallgemeinerungen stimmt sie nicht immer. Denn vieles, was wir heute über den Fußball lesen, reden oder schreiben, sind eigentlich eigene Wünsche, Vorstellungen, Projektionen. Dabei hat gerade der Berufsfußball auf der Basis des Leistungsprinzips seine eigenen Gesetze, die mit den allgemeinen Gepflogenheiten der Gesellschaft nur wenig zu tun haben. Denken Sie nur an die extrem hohen Gehälter für die Spieler, die schon teilweise in den 20er Jahren für die großen Könner auf den Tisch gelegt wurden. Überdies hat der Berufsfußball aufgrund seiner stetig gewachsenen Popularität in gewisser Hinsicht einen Eigensinn entwickelt, der es der Politik häufig erschwerte, die Fußballverbände in den Griff zu bekommen. Denken Sie in dieser Hinsicht an die vielen Ausnahmeregelungen und Privilegien, die beispielsweise die FIFA oder UEFA, aber auch der DFB genießen. Auf der anderen Seite lassen sich aber tatsächlich in der Entwicklung des Fußballs sehr viele allgemeine Tendenzen ablesen, die durchaus dazu berechtigen, vom Fußball als Spiegel der Gesellschaft zu sprechen.
Aber warum ist das denn so selten, dass man dem Fußball, diesem Spiel mit seinem ganzen Umfeld auf diese Art begegnet? Geht man da etwas aus dem Weg, weil es unangenehm ist? Sie haben es angesprochen, es gab ein paar Krisen in der Bundesliga. Eine wenige war vielleicht auch eine des Spiels selbst, des Fußballs. Aber andere sind ja handfeste Verbrechen auch passiert, also Bestechungsskandal und so weiter.
Das ist ja offensichtlich, dass die Geschichte der Bundesliga auch eine Geschichte der, zumindest teilweise eine Geschichte der Wirtschaftskriminalität ist, der Spielmanipulation, der Bilanzmanipulation, der Steuerhinterziehung. In der Forschung hat man das lange Zeit ein wenig vernachlässigt, weil man dachte, dass der Fußball eigentlich kein seriöser Forschungsgegenstand sei. Dies lag auch daran, dass der Fußball immer nur als ein simples Spiel betrachtet wurde, das mit dem Schlusspfiff seine Bedeutung verlor. Erst seit Ende der 90er Jahre setzte sich die Erkenntnis durch, dass Fußball aufgrund seiner enorm großen gesellschaftlichen Bedeutung größere wissenschaftliche Aufmerksamkeit verdient, aber eben nicht nur auf der Ebene, dass Ergebnisse referiert oder Spielverläufe nacherzählt werden, sondern dass man versucht, die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Mechanismen zu verstehen, durch die der Fußball diese unglaubliche Bedeutung gewonnen hat.
Aber wie kommt's denn? Hat das irgendetwas mit deiner intellektuellen Haltung gegenüber dem Fußball zu tun, dass man das lange so missachtet hat?
Naja gut, Fußball war natürlich in den 60er Jahren auch noch in gewisser Hinsicht als ein Proletensport, als ein billiges Massenvergnügen verschrien. Das hat damit zu tun, dass die Gesellschaft der 60er Jahre und auch der 70er Jahre noch sehr stark bildungsbürgerlich geprägt war. Und in dieser Zeit zählten natürlich ein Goethe, Beethoven oder Spitzweg weitaus mehr als ein Overath, Grabowski oder Beckenbauer. Von der Warte aus hat man lange Zeit die Sportgeschichten, auch den Fußball, vernachlässigt.
In der Zwischenzeit dürfte sich das natürlich verändert haben. Also gerade diese Gestalten wie Overath oder Beckenbauer sind ja inzwischen ziemlich verklärt. Aber ich habe es gesagt, Ihr Buch, das nimmt einen genauen Blick auf die Geschichte, nicht nur der Bundesliga, sondern auch der Bundesrepublik. Schauen wir jetzt mal genauer hin. Gründung 1963, der Zweite Weltkrieg ist seit 18 Jahren vorbei und damit auch die Herrschaft der Nationalsozialisten. Aber beides liefert doch immer noch den Hintergrund zu dieser Gründung.
Naja, also hier kann man durchaus sagen, dass der deutsche Fußball in der Tat ein Spiegelbild der Gesellschaft war. Insofern, als es große personelle Kontinuitäten gab. Schauen Sie sich Sepp Herberger an, den legendären Trainer der Nationalmannschaft, mhm, oder den damaligen DFB-Präsidenten Pecco Bauwens. Die waren schon im Dritten Reich im deutschen Fußball an maßgeblicher Stelle vertreten. Dadurch konnten sich alte Mentalitäten halten, allerdings nicht in dem Sinne, wie Sie jetzt vielleicht oder einige Hörer vermuten würden. Der deutsche Fußball war eigentlich in seinem Kern nie nationalsozialistisch oder faschistisch eingestellt. Vielmehr war er stets sehr leistungsorientiert eingestellt, was nicht zuletzt damit zu tun hatte, dass der deutsche Fußball sehr stark bürgerlich geprägt war. Und zum Bürgerlichen in Deutschland zählte zum Beispiel ein stark ausgeprägtes Leistungsethos, das nach dem Zweiten Weltkrieg ebenso schnell wieder wirkungsmächtig wurde wie die Tendenz zur Kommerzialisierung. Die Repräsentanten des deutschen Fußballs wollten über den Fußball auch Geld verdienen, was aus meiner Sicht auch nichts Unanständiges ist. Beides, Leistungsethos und die Neigung, den Fußball in enger Verbindung mit der Wirtschaft zu vermarkten, trug dazu bei, dass der bundesdeutsche Fußball schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wieder international konkurrenzfähig war.
Mit dem äußeren Zeichen eines Weltmeistertitels 1954 passiert ist das in Bern. Wir kennen das unter anderem vom Film, auch durch die Bezeichnung Wunder von Bern. Gleichzeitig gab es da auch ein Wirtschaftswunder in Deutschland und das werden so als Meilensteine angesehen, einer Wiedergeburt quasi nach den Gräueln des Nationalsozialismus. Aber jetzt fußballerisch die Bedeutung des Wunders von Bern. Hat das irgendeinen Einfluss auf die Gründung der Bundesliga gehabt?
Also auf die Gründung der Bundesliga hat es direkt keinen Einfluss gehabt, wohl aber war die psychologische Bedeutung des Wunders von Bern für die Bevölkerung enorm groß. Sie gab der Bevölkerung wieder Selbstvertrauen. Man sagte sich, dass man wieder jemand war. Allerdings sollte man nicht behaupten, wie es einige in der Überhöhung dieses Fußballtriumphes machen, dass das Wunder von Bern das Wirtschaftswunder bedingt habe. Mhm. Es war eigentlich eher umgekehrt, nämlich dass das Wirtschaftswunder das Wunder von Bern bedingt hat. Denn das Wirtschaftswunder hatte schon lange vorher, Anfang der 50er Jahre begonnen und ermöglichte es den deutschen Spielern unter professionellen Bedingungen zu trainieren.
Gleichzeitig eben dieses Wunder von Bern, das fand statt oder war vielleicht der Ausdruck auch für dieses Wirtschaftswunder Deutschland. Jetzt kommt die Gründung 1963, 9 Jahre später. Und die fällt schon beinahe zusammen, so liest man in ihrem Buch, mit fast so etwas wie dem Ende des Wirtschaftswunders. Und das kann dann doch erstaunen, dieses Zusammenfallen.
Naja gut, es ist insofern wenig erstaunlich, als die Bundesliga-Gründung eine enorm große Vorlaufzeit hatte. Sie war im Grunde schon Anfang der 50er Jahre hinter den Kulissen mehr oder weniger beschlossene Sache. Das Problem lag allerdings nur darin, dass man ewig lange Verhandlungen mit den Bundesministerien, mit den Landesministerien angehen musste, bevor die äußeren Bedingungen, vor allem die finanziellen, die steuerrechtlichen Bedingungen hergestellt worden waren, damit diese Bundesliga an den Start gehen konnte. Hatte man noch Anfang der 50er oder Mitte der 50er Jahre gedacht, dass das Wirtschaftswunder lange anhalten würde, stellte sich dann halt mit den Verhandlungen heraus, dass das Wirtschaftswunder allmählich nachließ. Und so kam es dann halt, dass nach Jahren der Verhandlungen die Bundesliga an den Start gehen konnte, als das Wirtschaftswunder schon allmählich wieder nachließ.
Nun erleben wir etwas in diesem Buch, mit dem man wohl kaum gerechnet hat. Wir haben es jetzt schon erwähnt, nämlich die Anfänge der Bundesliga und die wirklich fahrlässige Art, wie da wirtschaftlich mit diesen Clubs umgegangen wurde. Und das ging dann auch längere Zeit, das war nicht das einzige Jahrzehnt, das ging dann in den 70er Jahren auch noch so weiter. Wollen wir mal ein Beispiel nehmen, zum Beispiel den FC Bayern München. Was ist denn da vorgefallen? Heute wissen wir ja alle, wie es dem FC Bayern München geht, aber wie war denn das damals wirtschaftlich gesehen?
Also der FC Bayern München hatte, wie viele andere Vereine auch, in den 50er, 60er und vor allem in den 70er Jahren massive wirtschaftliche Probleme, die teilweise sogar dazu führten, dass die Steuerberater des Vereins damit drohten, den Verein auflösen zu müssen, wenn die Politik dem Verein nicht bei der Stundung von Steuerschulden entgegenkam. Das hatte einfach damit zu tun, dass auch beim FC Bayern München über Jahrzehnte teilweise fahrlässig hohe Gehälter an die Spieler gezahlt wurden, die durch die Einnahmeseiten nicht gedeckt waren. Und das ist ja eine Tendenz, die schon seit den 20er Jahren zu erkennen ist. Und die eigentlich auch bis heute noch mit Abstrichen festzustellen ist und die halt dazu führt, dass die Vereine über Jahrzehnte ständig am Rande des Bankrotts wandelten.
Sie hören SRF 4 News. Zu Gast ist heute der deutsche Historiker Nils Havemann, Autor eines Buches, samstags um 3:30, ein Buch über 50 Jahre deutsche Bundesliga. Jetzt eben, was mich immer wieder erstaunt hat beim Lesen, Herr Havemann, ist, dass wir da neben der ganzen Zeitgeschichte auf wirtschaftlicher Ebene, gesellschaftlicher Ebene, dass da auch ganz gehörig mit Fußballklischees aufgeräumt wird. Es gibt ja im Fußball wahnsinnig viele Experten auf dem Feld, neben dem Feld und zu Hause auf dem Sofa. Da wird viel geredet. Und es gibt auch einige Allgemeinplätze und Klischees. Ich möchte nur mal einen Glaubensgrundsatz aufräumen. Früher war alles besser, weil der Fußball nicht so von Geld diktiert wurde. Stimmt überhaupt nicht.
Nein, das stimmt absolut nicht. Der große Unterschied zwischen heute und vor 50 Jahren besteht zum einen darin, dass damals die kommerziellen Aktivitäten lediglich besser versteckt wurden, sich teilweise sogar in der Schattenwirtschaft abspielten. Dies hatte damit etwas zu tun, dass der Kommerz im Sport damals als etwas Unmoralisches, Unsittliches betrachtet wurde. Daher legten die Repräsentanten des Fußballs großen Wert darauf, nach außen die schöne Fassade von Elf Freunde müsst ihr sein zu wahren. Hinter den Kulissen hingegen ging es auch damals häufig in erster Linie ums Geld, was eigentlich aus meiner Sicht erstmal nichts Schlechtes sein muss. Das Problematische damals war nur, dass durch diese Heimlichtuerei beim Kommerz auch die Wirtschaftskriminalität gefördert wurde. Insofern sind wir heute mit der offenen Kommerzialisierung des Sportes einen großen Schritt in Richtung Ehrlichkeit weitergekommen, auch wenn es sicherlich noch nicht überall vollständig sauber zugeht.
Ein weiteres Klischee, von dem im Buch auch die Rede ist, ist, ob Geld jetzt eine große Mannschaft macht. Und manchmal in so populären Diskussionen über Fußball hört man immer wieder das Stichwort, ja kein Wunder, ist Real Madrid gut oder FC Barcelona oder eben Bayern München in Deutschland. Die haben ja wahnsinnig viel mehr Geld als alle anderen.
Ja, auch das ist eigentlich nur bedingt richtig, denn wenn es wirklich allein nach den finanziellen Möglichkeiten ginge, dann müsste ja auch zum Beispiel sein Verein, die Manchester City, heutzutage fast jedes Jahr die Champions League gewinnen, aber dieser Verein tut es nicht. Ähnlich ist es auch im deutschen Fußball zu beobachten. Wenn es einzig nach den finanziellen Möglichkeiten ginge, hätte sich beispielsweise ein Verein wie der VfB Stuttgart frühzeitig für lange Zeit an die Spitze setzen müssen. Oder Vereine wie Borussia Mönchengladbach hätten dagegen nie derart große Erfolge feiern dürfen, wie sie es in den 70er Jahren tat. All dies lässt erahnen, dass ein gutes Händchen bei der Personalrekrutierung, ein besonderer Vereinsspirit und nicht zuletzt eine seriöse, auf wirtschaftliche Solidität bedachte Geschäftsführung ein gut gefülltes Portemonnaie doch zumindest teilweise ersetzen können. Dies macht den Fußball auch so spannend und faszinierend, dass selbst ärmere Underdogs die Großen durchaus ärgern können.
Mhm. Könnte man es vielleicht auf die Formel bringen, Geld macht dann vielleicht einen großen Club, aber nicht unbedingt eine große Mannschaft.
Es ist wie im wirklichen Leben. Geld ist wichtig, aber Geld ist nicht alles.
Nun, eine andere Diskussion, die ziemlich interessant ist, ist die Belegung von Mannschaften der deutschen Bundesliga mit so Etiketten aus dem politischen Leben. Also das heißt, die einen, das waren die Modernen und das anderen waren die Konservativen. Und wenn wir es jetzt mal irgendwie anfangs der 70er Jahre anschauen, die Konstellation war damals so, Borussia Mönchengladbach, das waren die mit den etwas noch längeren Haaren und das waren die Modernen. Und auf der anderen Seite hatten wir den FC Bayern München, das waren dann die Konservativen. Wie erklärt sich so eine Gesinnungsverteilung?
Ja, das hatte natürlich etwas mit der enorm starken Ideologisierung der bundesrepublikanischen Gesellschaft in den 60er und 70er Jahren zu tun. Man hielt Borussia Mönchengladbach immer für die frischere, jugendlichere Mannschaft, die auf großen Wert auf Angriffsfußball legen würde, während der FC Bayern dazu neigen würde, lediglich den Ball in den eigenen Reihen zu halten, bis er dann mit großem Dusel in der 90. oder 91. Minute den entscheidenden Treffer erzielt. Aber auch das ist ein Klischee, denn wie die Statistiken zeigen, hat der FC Bayern in jener Zeit nicht nur mehr Tore erzielt, sondern auch mehr Tore bekommen als Borussia Mönchengladbach. Und das zeigt, dass diese Zuordnung konservativ FC Bayern oder modern Borussia Mönchengladbach einfach auf Äußerlichkeiten basieren. Man hat Günter Netzer immer als Symbolfigur der 1860er betrachtet, weil er immer so schön lange Haare hatte, während Beckenbauer, naja, schon frühzeitig etwas schütterer wurde und deswegen dann eher als konservativ galt. Dabei waren beide Persönlichkeiten eigentlich konservativ schlechthin. Sowohl Günther Netzer als auch Beckenbauer, beide waren konservativ, sagten über die Ausrichtung ihrer Mannschaften eigentlich gar nichts aus.
Aber sagt uns das etwas über die Art, wie Diskussionen geführt wurden in Deutschland zu jener Zeit? Also politische Diskussionen, meine ich.
Es wurden alle Bereiche der Gesellschaft wurden mit diesen Links-Rechts-Rastern überzogen. Und davon blieb auch der Fußball nicht verschont. Und das zeigt dann die enorm große Bedeutung, die gerade der Fußball in den 60er und 70er Jahren allmählich gewann, als man versuchte, diesen populären Sport in diese politischen Debatten mit hineinzuziehen und über den Fußball für die eigene politische Ausrichtung Sympathien zu gewinnen. Denn natürlich hatte man damals den Eindruck, dass das Borussia Mönchengladbach, so die sympathische Fohlenelf, dass das die Underdogs eher die Underdogs sind. Deswegen hat man versucht, diese dann für Begriffe wie Modernität oder für linke Ideen zu gewinnen, während man dem FC Bayern München als vermeintlich unsympathischer Verein das Attribut des Konservativen geben wollte. Das zeigt, wie sehr der Fußball halt auch für gesellschaftliche Debatten missbraucht worden ist.
Heute haben wir Bayern München auf dem ersten Platz der Bundesliga, das in der Saison 2012-2013, also der 50. Saison, Borussia Mönchengladbach irgendwo im Mittelfeld. Aber diese Zuschreibungen, die passen heute nicht mehr oder werden auch gar nicht mehr verwendet. Hat das etwas mit dem Wandel der Diskussionsart in der Bevölkerung zu tun? Oder ist das einfach so, dass man gemerkt, dass es einfach ehrlicher geworden ist und alle merken, hier geht es auch um viel Geld, das ist Teil der Unterhaltungsindustrie?
Naja, in gewisser Hinsicht hat der FC Bayern München ja immer noch mit diesem Klischee vom Konservativen, auch vom Neoliberalen zu kämpfen. Dabei muss man einfach anerkennen, dass dieser Verein über Jahrzehnte eine hervorragende Arbeit geleistet hat, mit einer gewissen Kontinuität, natürlich nicht frei von Krisen und Fehlern. Aber das ist das, was ihn auch gegenüber anderen Vereinen in Deutschland auszeichnet, dass er keine Angst hat, in dieser Hinsicht auch freimütig mit dem Kommerziellen im Berufsfußball umzugehen. Und das hat dazu beigetragen, dass der Verein auch für viele Wirtschaftsunternehmen als Partner interessant war. Und diesen Schritt haben andere Vereine eigentlich zu spät gemacht, sodass der FC Bayern schon frühzeitig Anfang der 80er Jahre, nicht zuletzt unter dem Einfluss des heutzutage heftig gescholtenen Uli Hoeneß, sich diesen Vorsprung erarbeiten konnte.
Nee, ich wollte gerade sagen, das war eigentlich der Mann, der dieses eingeläutet hat beim FC Bayern München, dass man nämlich einen Club auf solide wirtschaftliche Füße stellt.
Es war einer der ersten. Man muss fairerweise sagen, dass es schon beim HSV etwas früher diese Tendenz gab, unter Peter Krohn und unter Günther Netzer. Aber man muss sagen, dass Uli Hoeneß derjenige war, zusammen mit dem damaligen Geschäftsführer Höpfner, der die Solidität und die Seriosität in den Berufsfußball hineingebracht hat, was wir uns heutzutage angesichts der Vorwürfe gegen Uli Hoeneß ja kaum vorstellen können. Aber er hat wirklich dazu beigetragen, dass auf Vereinsebene weitaus mehr Seriosität und Solidität eingekehrt sind, auch wenn es noch weitergehen kann, auch wenn für die Zukunft des Fußballs wünschenswert wäre, dass vor allem die Gehälter wieder dem entsprechen, was auch realerweise über den Berufsfußball eingenommen wird.
Das heißt, die Kluft, die sich hier auftut zwischen denen, die zuschauen und denen, die spielen, die wird immer größer, verdiensttechnisch meine ich.
Ja, also die Gehälter der Spitzenspieler sind in den letzten Jahrzehnten enorm gestiegen, auch im Vergleich zu den durchschnittlichen Angestellten im normalen Leben. Dagegen hätte ich eigentlich auch nichts einzuwenden. Wenn jemand über hervorragende Fähigkeiten verfügt, dann soll er auch von mir aus sehr, sehr viel, 10 Millionen, 15 Millionen verdienen. Das Problem liegt meines Erachtens darin, dass viele Vereine auch in der Bundesliga sich diese Gehälter auf lange Sicht nicht leisten können, weil sie nicht von den Einnahmen gedeckt sind. Und das führt halt dazu, dass viele Vereine auch heute noch im Grunde zu hoch verschuldet sind und schon bei einem leichten Abflauen der Begeisterung für den Fußball könnten einige Vereine in der Bundesliga sehr schnell wieder gravierende Probleme haben.
Das heißt, wir haben eigentlich eine Entwicklung gemacht, die immer ein bisschen gleich aussieht. Also das heißt, wirtschaftlich sind immer noch nicht alle stabil.
Die Bundesliga steht heute auf einem solideren Fundament als noch in den 60er Jahren. Aber Sie können ja zum Beispiel an dem Beispiel Alemannia Aachen sehen, wie schnell dann so eine Krise sich verschärfen kann. Alemannia Aachen hat ja noch vor einigen Jahren in der Bundesliga gespielt, ist dann abgestiegen und jetzt ist der Verein insolvent gegangen. Und das kann natürlich auch anderen Vereinen sehr schnell passieren. Also ich bete fast jedes Jahr darum, dass Schalke 04 keine sportlichen Probleme bekommt. Denn sollte dieser Verein mal eine Saison schlecht spielen und vielleicht sogar absteigen, was ich wirklich nicht hoffe, dann könnte dieser Verein sehr schnell zu einem Sanierungsfall werden.
Wir hatten es eingangs vom Erfolgsmodell Bundesliga, das war jetzt eigentlich in sportlicher Hinsicht. Stimmt das überhaupt, dieses Etikett? Ist es ein Erfolgsmodell?
Es ist momentan ein Erfolgsmodell, insofern als die Bundesliga konsequent aus ihren Fehlern in den 50er Jahren oder innerhalb der 50 Jahre ihres Bestehens gelernt hat. Wenn konsequent weiter der Weg der Entflechtung von der Politik und auch der Kommerzialisierung weitergegangen wird und wenn das angesprochene Problem bei den Spielergehältern angegangen wird, auch im internationalen Maßstab, wird die Bundesliga auch eine Erfolgsgeschichte bleiben.
Aber populär ist die Bundesliga wie noch nie im 50. Jahr ihrer Existenz.
Sie war mit Sicherheit noch nie so populär wie heute, was ja schon teilweise absurde Züge annimmt, dass zum Beispiel irgendwelche Nachrichten aus dem Bereich des Fußballs die Aufmacher sind in den Tagesthemen oder in anderen Nachrichtensendungen noch vor objektiv weitaus wichtigeren Themen. Und das zeigt einfach, wie bedeutsam die Bundesliga geworden ist und welchen großen Stellenwert sie die Bevölkerung einnimmt.
Nils Havemann, herzlichen Dank für das Gespräch. Ihr Buch heißt Samstags um 3:30. Es ist eine Geschichte der deutschen Bundesliga, die letzten 50 Jahre aus dem Blick eines Historikers. Mein Name ist Erik Fakum.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.